In seinem Büro fegte Kurz mit dem Ellenbogen über den Schreibtisch. Sein Tennispokal flog mitsamt den Bildern seiner Familie, der Unterschriftenmappe und dem Becher mit Stiften auf den Boden. Kurz ließ sich in seinen Drehstuhl fallen. Er schwitzte. Die kleine goldene Uhr, die auch die Zeit in New York und Tokio anzeigte, war dank seiner beschränkten Armlänge von seinem Wutausbruch verschont geblieben. Mist, schon nach 9 Uhr. Draußen war es dunkel. Er schnellte aus dem Stuhl hoch und ging zum Fenster. Irgendwas knackte unter seinen Schuhen. Er konnte sein Auto nicht erkennen. Es war weit draußen im Gelände geparkt. Nur wenige Lampen befanden sich auf dem Parkplatz. War da nicht mal eine Eingabe von Mitarbeiterinnen, die sich dort nicht sicher fühlten, auf seinem Tisch gelandet und er hatte sie höchstpersönlich abgeschmettert? Er löschte das Licht im Büro, um besser nach draußen sehen zu können. Gegenüber im Flügel der Redaktion brannte noch Licht. Das mussten die vom Sport sein. Heute Abend war das erste Halbfinale in der Champions League angesagt. Das Ergebnis sollte noch in der morgigen Ausgabe erscheinen. Kurz glaubte, seinen dunklen Wagen zu erkennen. Huschte da nicht etwas zwischen den Autos hindurch? Kurz wartete. Nichts tat sich. Kein Auto fuhr weg. Vielleicht war es einer der Hasen gewesen, die hier im Vorland der Mosel besonders gut gediehen. Der Schweiß brannte ihm in den Augen. Er wischte sich mit dem Ärmel über Gesicht und Stirn. Auf dem Weg zum Lichtschalter trat er auf einen Bilderrahmen. Als er wieder sehen konnte, stellte er fest, dass es der mit dem Foto seiner Frau war. Kurz schnappte sich seine Aktentasche. In der Tür hielt er inne. Er ging nochmals zurück und klemmte sich eine sperrige Mappe mit den Layout-Entwürfen für die Aktion »Leser werben Leser« und eine lange Kartonrolle unter den Arm, in der einmal irgendwelche Poster gesteckt hatten. Seit Wochen hatte die Rolle neben dem Schrank gestanden. So bepackt bestieg er den Fahrstuhl. Beim Aussteigen im Foyer fiel ihm die Rolle aus der Hand. Der Portier kam hinter seinem Tresen hervorgeeilt und klemmte sie ihm wieder unter den Arm. »Schönen Feierabend, Chef«, wünschte er ihm hinterher. In der Drehtür fiel ihm neben der Rolle auch noch die große Mappe zu Boden. Wieder war der Portier gleich zur Stelle, doch die Bergung erwies sich diesmal als schwieriger, weil Kurz in seinem Türfeld nicht für den Portier erreichbar war. Endlich hatten es beide geschafft. »Am besten Sie kommen mit zum Wagen«, schlug Kurz vor, als der Mann vor dem Eingang stand.
»Und was ist mit der Telefonanlage? Ich bin allein.«
»Ist ja nicht weit. Um diese Zeit ist es sowieso ruhig.«
»Und wenn ein Unbefugter ins Haus eindringt?«
»Ich stehe nicht weit weg«, versuchte Kurz, ihn zu beruhigen. Er ging los. Der Portier zögerte noch und folgte dann dem Prokuristen. Kurz war dennoch auf der Hut. Er sog die Luft ein, als könne er darin erspüren, ob eine Gefahr drohte. Er ging so schnell, dass sein Begleiter hinter ihm bleiben musste. So hatte er den Rücken gedeckt. Am Wagen war niemand zu sehen. Kurz öffnete den Kofferraum und ließ den Portier die Mappe und die Rolle hineinlegen. Seine Aktentasche warf Kurz auf den Rücksitz. Dabei nutzte er die Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, dass auch dort niemand lauerte.
»Vielen Dank«, verabschiedete er den Portier, der sich beeilte, wieder ins Gebäude zu gelangen.
Als die Türen seines Wagens sich gleich nach Fahrtantritt automatisch verriegelten, entspannte sich Kurz ein wenig. Auf der Bühne des kleinen Saals legte Uli am Flügel los, als wäre heute Abend Michel Petrucciani von den Toten auferstanden. An den Tischen vor der Bühne saßen die Leute, die man immer hier antraf, wenn einmal im Monat die Session des Jazzclubs stattfand. Dahinter fanden sich in den abgestuften Sitzreihen nach und nach die Gäste mit ihren Biergläsern ein, die sich an der Theke der Tufa-Kneipe getroffen hatten. Um Walde wechselten die Spieler. Er schlug die ihm zugerufenen Nummern in seinem dicken Notenordner auf. Das jetzige Stück hatte er schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Er brauchte ein paar Takte, um mit Ortwins Hilfe den Rhythmus zu finden. Ortwin wählte am Schlagzeug Besen, was Walde bei diesem Stück am Kontrabass sehr entgegenkam. Eigentlich wollte er ungestört nachdenken. Bei der Musik schloss er immer wieder die Augen und verfiel in eine Art Halbschlaf. Seine Gedanken glitten auf eine traumartige Ebene ab. Jedes Mal fuhr er erschrocken auf, wenn ihn ein harter Break des Schlagzeugers in die Realität zurückholte. Der junge Saxophonist in den für die Jahres- und Uhrzeit ungewohnten Shorts und Sandalen nahm Ulis Herausforderung an und versuchte, seine ganze Frühreife in das Solo zu legen. Walde nahm eine bequeme Position ein, indem er die Arme so um den Bass schlang, dass er sich an das schräg stehende Instrument lehnen, ja richtig einhängen konnte. Auf den Rängen füllten sich die Reihen mit einer Gruppe Mädchen, die sich offensichtlich auf einer abendlichen Erkundungstour durch Trier befanden. Sie schnatterten so laut, dass Walde meinte, ein paar Brocken Schwedisch aufzufangen. Der Saxophonist steigerte sich in ein wirklich beachtliches Solo. Im Zuschauerraum wurde es leiser. Die Schülerinnen schwiegen ein paar Takte lang und applaudierten, als an Uli übergeben wurde.